Antonello Manacorda ist bekannt als einfühlsamer, freundlicher, sehr höflicher Mensch, der als Dirigent haargenau weiß, was er von seinen Musikern will. Vor einer Woche hat Antonello Manacorda Beethoven dirigiert im Nikolaisaal in Potsdam. Solist war der Pianist Igor Levit. Und ich sage wahrscheinlich nichts Falsches, wenn ich jetzt behaupte, beide haben als Musiker ihren ganz eigenen Kopf. Beide geben ganz gern den Ton an. Antonello Manacorda als Dirigent, Igor Levit als Pianist. Und dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, treten sie sehr gern miteinander auf. Sie haben unter anderem Beethovens Klavierkonzert Nummer 3 gespielt. Davor gab es ein neues Werk des dänischen Komponisten Hans Abrahamsen. Und ich bin vor dem Konzert mit beiden auf der Bühne des Nikolaisaals gesessen, kurz nachdem die Generalprobe zu Ende gegangen ist. Auf den Pulten der Orchestermusiker hinter uns lagen noch die Partituren von Hans Abrahamsens 10 Sinfonias aufgeschlagen. Und ich habe den Dirigenten Antonello Manacorda zuerst danach gefragt, wie sein Zustand nach der Generalprobe war.
Ja, sehr gut. Also eigentlich keine wirklich Generalprobe. Wir arbeiten bis zur letzten Minute. Also wir haben die ganze Zeit geprobt und geprobt und geprobt, nicht nur gespielt. Eine normale Generalprobe wäre nur durchspielen, aber wir können eigentlich, man könnte einfach nur die ganze Zeit nur arbeiten und weitersuchen. Ja.
Gibt es Stellen, bei denen du dir wünschst, oh, hoffentlich klappt das jetzt auch gleich so wieder?
Jein, immer, aber auch nie. Weil eigentlich das Konzert ist einmalig. Das Konzert ist immer eine einmalige Erfahrung und man kann das nicht vorreproduzieren sozusagen. Man muss in dem Moment sein, auf der Bühne mit Publikum. Generalprobe oder Proben sind ohne Publikum. So, das ist ganz anders.
Hm. Igor, ich habe erlebt, dass du dich ganz gerne bis zu kurz vor dem Konzert mit Menschen umgibst. Ist das immer noch so?
Ja, je abhängig von davon, welche Menschen, ja.
Und heute wird das auch so sein?
Weil heute gute Leute hier sind, ja.
Was ist denn eigentlich das für Musik von Hans Abrahamsen?
Es ist eine sehr interessante Musik, weil es ist eine Musik, die man beschreiben könnte, so wie mit primären Farben. Das ist ein sehr einfaches Mittel, was er benutzt. Und also sehr skandinavisch in dem Sinne, so wo die Sachen sehr deutlich, klar und fast gar nicht unheimlich oder geheimnisvoll oder so. Oder es gibt nicht so viele Layers und unterschiedliche Ebenen und Schichten, aber es ist eine sehr deutliche Musik. Also es sind 10 Stücke, die von 1 Minute bis 2,5, 2,50 lang sind und sind nicht 10 Symphonien, sind 10 kleine Stücke, aphoristische Symphonien sozusagen, sehr unterschiedlich voneinander und eine Hommage zu klassischen Orchester, weil wir haben auch Naturhörner und Naturtrompeten und Barockpauken, die wir sowieso für Beethoven benutzen. Und deswegen haben wir dieses Stück eigentlich gewählt, weil es ist unsere...
Das war eine praktische Entscheidung.
Praktisch, aber auch interessant, weil eigentlich ist es ein zeitgenössisches Stück für ganz alte Instrumente auch dazu. Aber die sind benutzt einfach nur als Unterstützung anderer Klänge. Man hört sie nicht so, wie man sie in Beethoven hört.
Ihr spielt heute Abend zusammen, also Antonello Manacorda als Dirigent, Igor Levit als Pianist, das 3. Klavierkonzert von Beethoven. Und eigentlich würde ich euch ganz gerne getrennt voneinander befragen. Das geht jetzt nicht, weil wir hier gemeinsam sitzen. Genau, Antonello hält sich schon die Ohren zu, bitte. Igor, wenn das 3. Klavierkonzert von Beethoven ein Mensch wäre, wie wäre das?
Oh je. Sehr direkt, sehr unmittelbar, sehr furchtlos. Sehr ganzheitlich, ja. Ein Mensch, der sehr glaubwürdig vermitteln kann, sehr wütend zu sein zu können und gleichzeitig sehr glaubwürdig vermitteln kann, sehr liebevoll zu sein. Also es ist ein ungeheuer ganzheitliches Werk, dieses Stück. Es ist teilweise urkomisch und es ist tragisch. Es ist still und kontemplativ und liebend und es ist aufbrausend und militärisch. Es ist, es vereint in sich so wahnsinnig viel. Es ist von allen Klavierkonzerten von ihm, finde ich, das ganzheitlichste. Emotional. Was das für ein Mensch wäre, keine Ahnung. Ich bin geneigt, das sage ich nicht.
Doch,
nein, auf gar keinen Fall.
Das ist gefährlich.
Nein. Also ja, es ist so ganzheitlich, wie es nur geht.
Antonello, wie charakterisierst du es?
Natürlich stimmt alles zu, was er gesagt hat. Es stimmt total. Ich würde sagen, dass es ein Mensch so wie ich im Moment ist. Nicht ich, also jetzt Antonello, aber in meinem Alter, also ich bin 51 und genau, naja, vielleicht nicht so genau Mitte meines Lebens, aber wo man eigentlich schon reif ist und man sehr viel erlebt hat, aber immer noch, ich fühle mich nicht 51, aber immer noch eine ganz junge Energie drin hat. So, es ist genau, was er sagt, diese Mischung zwischen sehr reif sein, aber auch sehr witzig, aber aus nicht einer naiven Perspektive sozusagen. Man guckt, man ist in der Mitte und man guckt nach vorne, aber auch nach hinten. Und so ist dieses Stück. Es ist eigentlich eine Summa von, also es ist auch C-Moll, was eigentlich für ihn so viel Bedeutung hat, diese Tonart für Beethoven. Und deswegen ist es, also ich liebe dieses Stück. Und wir haben das eigentlich zusammen auch oft schon gemacht.
Zusammen?
Ja.
Was bedeutet C-Moll für Beethoven?
Ach, für die einfache, so in zwei Worte, wenn man denkt an die 5. Sinfonie, was bedeutet C-Moll für Beethoven? Wo man das Schichtzahl-Sinfonie und so. Aber es ist immer sehr ernst, dramatisch und am Kern des Seins, glaube ich, C-Moll für Beethoven. Es geht sehr tief in den Mensch und nicht nur für Beethoven. Also es war auch bei Mozart genauso.
Jetzt hast du gesagt, ihr habt das schon öfter zusammen gemacht. Ist es denn jedes Mal dann ähnlich? Kommt ihr dann gleich zusammen, Igor?
Wir kommen sowieso immer gleich zusammen, weil wir uns gern haben.
Ja, hoffentlich. Wir werden sehen und erben.
Dieses Stück haben wir häufiger gemacht. Es gibt sicherlich ähnliche Grundstimmungen und Grundrichtungen, die wir nehmen. Es ist einerseits, hat Antonio natürlich vollkommen recht, wenn er sagt, dass jedes Konzert jedes Mal eine neue Erfahrung ist, aber es ist nicht jedes Mal die Neuerfindung des Rades. Es gibt immer wieder kleine Überraschungen hier und da. Aber es entsteht nie so ein Gefühl, also es, im Bestfall entsteht nie ein Gefühl von Routine. Und insofern, wir hatten sicherlich von Beginn an eine Grundrichtung, in die wir gemeinsam gegangen sind. Und dann haben wir die Grundrichtung hier und da mal verändert und nachgewürzt.
In Übereinstimmung, also vorher darüber gesprochen oder kam das dann on the fly, also im Konzert?
Nicht drüber. Man macht das nur auf der Bühne.
In Übereinstimmung und im Konzert auch manchmal, wie gesagt, manchmal auch in Konkurrenz zueinander und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Das ist Who's the Boss ist nicht nur eine berühmte Frage von Leonard Bernstein, sondern auch eine ziemlich gute. Ja, also das ist auch ein Ringen miteinander. Ja.
Who is the Boss?
Jetzt ein ganz, ganz berühmtes, dieses legendäre Konzert von Bernstein und Glenn Gould, wo Bernstein sich gezwungen sah, eine Ansprache an das Publikum zu halten und zu sagen, was der Mann da macht, geht mir voll gegen den Strich, also ich paraphrasiere jetzt. Und trotzdem ist das ein bedeutender Musiker und ich mache es jetzt. Ja. Und das ist hier jetzt überhaupt nicht der Fall, aber es ist so ein Stück, so ein Miteinander, beinhaltet auch zum Teil kollegiales Gegeneinander. Und das ist auch total, das ist cool, das ist in Ordnung so, das ist auch richtig so. Aber zum dritten Mal, wir haben das Stück jetzt, glaube ich, 3-4 Mal miteinander aufgeführt und sind von Beginn an in eine sehr nahe gemeinsame Richtung gegangen. Und dann sieht man mal, wo es einen hintreibt.
Ja, Entschuldigung, wenn ich sagen noch darf, weil es ist eigentlich ein Dialog. Und ein Dialog auf der Bühne. Insofern, deswegen meinte ich vorher, das kann man nicht besprechen davor. Man kann sagen, ja, hier, was machst du hier, was machst du da? Und dann am Ende macht man das vielleicht nicht. Weil es entsteht wirklich in dem Moment. Und das ist das Tolle, finde ich, mit Igor zu arbeiten, dass wir eigentlich das machen können in dem Moment. Und wir fühlen und wir reden durch diesen Tönen und durch Musik vom Publikum und dann Igor entscheidet, dass er so diese Diminuendo mehr macht heute und ich merke es und dann ich antworte. Also es ist ein Dialog durch die Musik.
Sofern, manchmal ist die Antwort, was war das denn?
Ja, kann auch sein, aber nee, ich mag es nicht und dann mache ich dann doch lauter und dann antwortest du auch. Aber es ist nie eigentlich eine Konkurrenz gewesen, bis eben. Mal sehen heute Abend, aber glaube ich nicht.
Das hat Antonello Manacorda kurz vor dem Konzert gesagt, das er dann zusammen mit dem Pianisten Igor Levit im Nikolaisaal in Potsdam gegeben hat, zusammen mit der Kammerakademie Potsdam. Gleich hören wir beide nochmal im Gespräch darüber, wie sie mittlerweile mit der Pandemie umgehen als Künstler. jetzt ein Ausschnitt aus der Aufnahme, die meine Kollegen von RBB Kultur von Beethovens drittem Klavierkonzert am 6. Dezember gemacht haben. Igor Lewitt und die Kammerakademie Potsdam unter der Leitung von Antonello Malacorda.
Thank you.
Eine RBB-Kulturaufnahme vom 6.12. von vergangener Woche aus dem Nikolaisaal in Potsdam. Das war der Finalsatz aus Beethovens drittem Klavierkonzert in C-Moll mit dem Pianisten Igor Levit und der Kammerakademie Potsdam unter der Leitung von Antonello Manacorda. Das ganze Konzert können Sie bei uns im Programm am 21. Dezember hören. Am Konzerttag bin ich mit Antonello Manacorda und Igor Levit auf der Bühne gesessen vor dem Konzert und habe Igor Levit danach gefragt, warum er ausgerechnet das dritte Klavierkonzert von Beethoven so gern wieder und wieder wählt. Er ist ja auch bekannt dafür, sich gern mit immer wieder neuen Werken zu beschäftigen.
Also das ist mein liebstes Klavierkonzert von allen. Wenn ich mir eins aussuchen müsste, würde ich erstmal sehr doll weinen, weil ich mir nur eins aussuchen darf und dann würde ich dieses aussuchen. Das, ich weiß nicht, wie oft ich das gespielt habe und es ist, ich könnte es noch genauso oft nochmal spielen und nochmal. Ja, also das ist ungeheuer erfüllend und hier mit den Kolleginnen und Kollegen und mit Antonello zusammen auf der Bühne zu stehen, dieses Stück zu spielen, wir haben auch andere Beethoven-Konzerte gespielt miteinander, ist einfach quicklebendig und eine große Freude und ist extrem dialogisch.
Woher kennt ihr euch eigentlich?
Woher kennen wir uns? Also wir haben uns das erste Mal getroffen, glaube ich, hier in Berlin bei einer Party, glaube ich. Das war
so wie man sich kennenlernt.
Bei einer Party. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Du warst noch nicht in Berlin. Du hattest noch nicht hier gelebt.
Genau. Ich war noch in Hannover.
Wir haben uns zum ersten Mal kennengelernt.
Vor dem Beethoven-Konzert spielst du, Igor, Beethovens 14. Sonate Nummer 14 in Cis-Moll, die sogenannte Mondscheinsonate. Wie kam es denn zu der Entscheidung, das jetzt hier heute in diesem Dezember ins Programm zu nehmen?
Ich gebe ja gerne ehrliche Antworten. Hier ist die ehrliche Antwort. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr wirklich daran, wie es zu dieser Entscheidung kam. Wahrscheinlich war uns irgendwie danach und dann also es entstand im Dialog mit der Kammerakademie zusammen. Ich finde es schön, dass die Sonate heute hier zu spielen, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was wir da gerade damals besprochen haben.
Da muss immer irgendwas dahinter stehen, dass man sagt, okay, Abrahamsen habe ich vorher und danach kommt das und das
ja,
muss irgendwie
es gibt verschiedene Sachen. Also eigentlich ursprünglich hätten wir vor einem Jahr in voller Corona-Zeit ein Konzert hier spielen sollen, wo wir eigentlich Dritte und Fünfte, also wie wir in Hamburg gespielt haben, unser letztes Konzert vor dem Lockdown war zusammen in der Elbphilharmonie. Da haben wir Dritte Klavierkonzert und Fünfte Klavierkonzert und Coriolan-Ouvertüre eigentlich davor. Und dann wären wir nach Potsdam gekommen, haben wir das nicht machen dürfen, weil alles schließt, geschlossen war. Und dann haben wir versucht, dieses Konzert nochmal zu machen und dann einmal und dann noch einmal und dann noch einmal. Und das jetzt zwischen zwei Projekte der Kammerakademie haben wir geschafft, jetzt heute dieses Konzert zu spielen. Mit Abrahamsen wurde letzte Woche von uns gespielt in Berlin zwischen 1. und 5. Beethoven-Symphonie, die wir eigentlich live zweimal in Bulleshall gespielt haben und aufgenommen. Und dann Igor, okay, machen wir dritte Klavierkonzert. Und da dachten wir, können wir aber nicht ein drittes Stück noch dazu machen? Würdest du eine Sonate spielen? Das wäre vielleicht nett fürs Publikum, so ein vielfältiges und ein bisschen unterschiedlich als ein normales Konzert zu hören. Und damit nimmt natürlich das dritte Klavierkonzert den Platz von einer Symphonie, was aber eigentlich sehr berechtigt ist fürs Konzert, wie wir bis eben
hier
gesprochen haben.
Perfekte Antwort, wie es dazu gekommen ist.
So, verschiedene Gründe, wie du sagst.
Wellenbrecher, das ist jetzt Anfang Dezember zum Wort des Jahres gekürt worden. Vierte Welle, das haben wir jetzt. In der ersten Welle, du hast es auch gerade angedeutet, das war Anfang März, haben Antonello Manacorda und Igor Levit eben das Konzert in der Elbphilharmonie zusammengegeben. Das war das letzte, bevor es überhaupt keine Konzerte mit Publikum mehr für eine ganze Zeit lang gegeben hat. Wie erlebt ihr die Zeit gerade, Antonello, diese jetzt?
Also jetzt, ich erlebe das sehr unruhig, komischerweise. Also am Anfang habe ich gedacht, gut, ich kann eine Pause machen, weil ich zu viel arbeite sonst und wahrscheinlich Igor auch. Und dann der erste Lockdown war erstmal, okay, ich atme. Und dann kam natürlich dann nicht Angst, aber Unruhe in dem, also ich, was wird passieren, weiß man nicht. Und dann habe ich sehr, sehr viel in den verschiedenen Lockdowns, durch den verschiedenen Lockdowns und Wellen gearbeitet, trotzdem. Aber jetzt, diese vierte Welle, ist ein bisschen für mich sehr viel Unruhe. Weil wir dürfen spielen, aber wissen wir nicht unbedingt wirklich, ob und wann und wie und Pause mit Pause, ohne Publikum, mit Maske, ohne Maske, mit Test, mit nicht. Also jeden Tag kriege ich von meiner Agentur oder von Veranstaltern, ach so, du gehst nach Zürich, aber du musst dann doch einen Test machen. Du musst das noch. Also man weiß wirklich nicht jeden Tag, wie der nächste Tag sein wird. Und das ist für uns, für mich wenigstens, sehr beunruhigend, weil wir Künstler, wir planen immer 3, 4, 5 Jahre voraus. Und wir sind nicht so daran gewöhnt, übermorgen zu denken, wenn wir vor allem diese großen Werke spielen müssen. Also man braucht auch wirklich Zeit für den Kopf und für uns. Und diese Vorplanung ist eigentlich auch gut, dass man denkt, in 3 Jahren werde ich Sacre dirigieren und nicht übermorgen oder so.
Ist gut, die Vorplanung? Ja, und was ist, auch, wenn du dann in 3 Jahren
Vor- und Nachteile natürlich. Es ist auch schwierig, ja, manchmal zu denken, oh, was will ich in 25? Ja, aber man gewöhnt sich ein bisschen dran. Man lernt das zu tun und man ist sehr geholfen natürlich von den Agenten und von den Freunden und von den Leuten, die man fragt. Ich habe so 2, 3 Leute, denen ich immer frage, was denkst du, sollte besser das und das sein? Ich entscheide nicht alles allein.
Igor, von dir weiß ich, dass du zumindest einen Teil des Lockdowns oder von all diesen negativen Dingen, die es gab, eine positive Sache rausgezogen hast, war das spontane Entscheiden, was spiele ich, wonach ist mir an diesem Abend, an diesem Tag oder nächste Woche. Ist das jetzt immer noch so?
Ja, das ist geblieben, weil natürlich sehr viele Konzerte, also ich meine zum Teil, werden Sachen abgesagt und am gleichen Tag wird wieder das Rad zurückgedreht und es wird doch nicht abgesagt und es gibt ständige Veränderungen. Das kann man positiv sehen und ich habe sehr viel mehr Positives aus diesen vergangenen 2 Jahren gezogen als das. Mittlerweile habe ich für mich ehrlich gesagt, mit was diese Corona-Situation jetzt in dieser vierten Welle angeht, lebe ich in so einem Mischgefühl. Also einerseits habe ich ehrlich gesagt eine Art Zen gefunden in mir mit dieser Situation. Ich kann nicht mehr, ich muss mich abschirmen vor diesen ständigen Kopf gegen die Wand hauen, was wird nicht, klappt es nicht. Ich kann nicht mehr von morgens bis abends Nachrichten lesen, es funktioniert nicht. Ja. Omikron, nicht Omikron, es geht nicht, das macht nichts, was heißt, es reicht, das ist die Realität, wie sie ist, aber es macht nichts besser, ob ich jetzt mit dem Kopf gegen die Wand schlage. Mhm. Ja, die Situation wird sich nicht verändern. Mhm. Ja, ich bin, es klingt vielleicht komisch aus meinen Ohren, aber es bringt auch nichts, wütend oder halbklug oder zynisch irgendwie drauf loszutwittern. Nichts wird besser dadurch. Ich muss das von mir wegschieben. Ja, ich sehe extrem viel Zynismus, auch unter Kolleginnen und Kollegen. Die einen erklären einander plötzlich ist man Freund, dann ist man wieder Feind, plötzlich sind Veranstalter, sind Kollegen, plötzlich sind Veranstalter Feinde und ich denke mir, Freunde, lass doch einfach mal gut sein. Es ist jetzt schwer für alle. Es gibt Leute, die kommen besser in dieser Zeit klar. Es gibt Privilegierte unter uns, ohne jede Frage. Aber es ist jetzt nicht Verlierer-Gewinner-Zeit, ja? Sondern es ist brutal anstrengend. Wir müssen jedes Konzert nochmal organisieren und von neuem organisieren und von neuem durchsprechen und von neuem planen. 5-mal, 6-mal, 7-mal. Niemand von uns wird 7-mal bezahlt für dieses Konzert. Weder Manager, noch Presseleute, noch Veranstalter, noch Musiker. Niemand. Sondern wir haben seit 3 Jahren für ein Projekt vorgeplant und viel gearbeitet. Jetzt müssen wir nochmal 20-mal für das gleiche Projekt nochmal arbeiten. Das ist ermüdend genug.
Du hast gerade von einem Zen-Zustand gesprochen. Ja. Hast du das Gefühl, das schlägt sich auf die Art und Weise nieder, wie du Musik machst?
Kann sein, aber ich bin jetzt, also wenn ich dann da bin und auf der Bühne sitze und spielen darf, dann ist das auch schon echt okay. So, und das ist gut und dann mache ich das auch gerne und dann bin ich auch, das ist auch mein Freiraum, habe ich häufig gesagt.
Aber dass sie ein bisschen entkoppelt ist, das Musikmachen ein bisschen entkoppelt ist von dem, was tagtäglich passiert oder was um dich herum passiert.
Genau, weil ich bin nicht entkoppelt, klar. Ich kann jetzt klug daherreden und sagen, ich bin jetzt komplett raus, bin ich natürlich nicht. Also ich kriege ja meine Umwelt mit. Natürlich ist dann das Musikmachen entkoppelt, aber ich merke einfach nach 2 Jahren, dass so ein vielleicht vor einem Jahr nachvollziehbarer Grundzynismus gegenüber der Corona-Situation jetzt einfach nur noch redundant und blöd ist und ich mache da nicht mehr mit.
Ja, also für mich ist zum Beispiel immer ein Konzert, der Moment auf der Bühne, die Aufführung, eigentlich therapeutisch. Also auf der Bühne, ich spüre keinen Corona-Druck, wenn ich dann spiele. Ja? Selbst wenn ein Saal nicht voll ist, weil nur Schockmuster sein muss oder nicht so viele Leute da sein dürfen oder so, das ist auch nicht der Punkt, finde ich. War nur schwierig, wenn es nur Streaming war, so kein Publikum da war, das ist ein anderes Thema. Aber auf der Bühne finde ich das eigentlich kathartisch fast.
Und da muss man dazu sagen, also wenn man jetzt mit Politikern spricht oder Journalisten spricht, oder wo auch immer du bist, es sind alle gerade am Anschlag. Niemand sitzt da und denkt sich, geil, es ist Corona und jetzt haue ich nochmal 22 neue Maßnahmen drauf und Mensch und überhaupt, ich finde das ja so toll hier als irgendwie Diktator beschimpft zu werden. Niemand hat sich das ausgesucht und es ist einfach, also am Anschlag sind gerade alle und es nervt und es ist, meine Güte, vielleicht auch nicht die letzte Welle und es wird halt, keine Ahnung, aber dieser Grundzynismus, pardon my French, da kann mich mal, also da muss ich wirklich sagen, schiebe ich von mir weg.
Um etwas Schönem zu enden.
Ja.
Auf welche Stelle von Beethovens dritten Klavierkonzert freust du dich besonders? Also welches ist die himmlischste?
Ich finde ganz toll, wie das Orchester das erste Tutti zu Ende spielt und der Klavier reinkommt. Weil der Klavier hat einen Tonleiter aus C-Moll, und übernimmt, was wir eigentlich für 5 Minuten versuchen zu sagen. Und interessanterweise, Beethoven war selber Klavierspieler, interessanterweise in 4 Takte, der sagt das viel klarer und komprimierter nach diese 5 Minuten Tutti, wo wir alles erzählen und so weiter und kommt Klavier und paff, so fast wie auf dem Gesicht.
Ich bin jetzt mal da, ja.
Und es ist so toll gemacht, dass eigentlich wie kein anderer Klavierkonzert so. Also man könnte Schumann denken, dass der einfach, aber der fängt schon an, aber und nicht nach diese 5 Minuten Tutti. Darauf freue ich mich sehr.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Genau, hat Igor Levit gesagt und sehr breit gegrinst. Aber Beethoven war ja auch Pianist. Mit Antonello Manacorda und Igor Levit habe ich für RBB Kultur kurz vor ihrem gemeinsamen Konzert im Nikolaisaal in Potsdam gesprochen und wir senden das Konzert für Sie auf RBB Kultur am kommenden Dienstag in einer Woche, dem 21. Dezember, im Radiokonzert ab 20:03 Uhr.